Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Heute zum Auswärtsspiel und von unserem FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Mein Name ist Benedikt Engelberts und wir haben den 31. März. Heute mal aus dem wunderschönen, beschaulichen Hahnheim, weil Casa Budde heute geschlossen hat, unser Studio in der Altstadt. Und ja, deswegen nehmen wir mal hier in meinem Heimatort auf und auf den beschwerlichen Weg hinaus aufs Land hat sich gemacht mit mir Florian Schlecht von der AZ. Gude, wie war denn deine Anreise?
Ja, es hatte so ein bisschen was Survival Camp-mäßiges tatsächlich. Ich habe mir ja haufenweise Butterbrote eingepackt, ja, 3 Thermoskannen Kaffee sozusagen gekocht, habe dann aber doch festgestellt, dass ich in 30 Minuten hier war.
Es ist eine weite Anreise, ich weiß. Und es tut mir auch echt leid, dass ich dich so dabei strapazieren musste. Aber ich sag mal so, ich glaube, hier kann es genauso gut sein und genauso behaglich wie in unserem üblichen Studio. Und ich denke, wir werden das heute mal zu zweit einfach mal hier durchziehen, oder?
Ich fühle mich pudelwohl. Also deine Katze hat ja schon sich eben auf mein iPad gesetzt. Ja, jetzt mal gucken, ob das während der Sendung auch noch passiert und sie vielleicht noch ein paar lustige Worte hier schreibt. Aber auf jeden Fall freue ich mich auch mal so dein trautes Heim kennenzulernen und deinen Ort. Und es ist ja tatsächlich auch einfach sehr schön hier. Ist ja auch Mainzer Umland und ich kann mir vorstellen, hier dann auch wirklich sehr viele 05-Fans, die dann zu Heimspielen dann auch regelmäßig halt nach Mainz pendeln und die Spiele dann gucken, wie du.
Genau, ja. Also wir setzen uns dann, also es gibt viele Leute, die tatsächlich auch mit dem Auto fahren, aber wir setzen uns auch einfach dann in den Bus, hier eine schöne 660 oder 652 und fahren dann zum Hauptbahnhof und dann geht's eigentlich direkt zum Stadion. Genau, gucken wir aber erstmal nochmal ein bisschen auf die vergangenen 2 Wochen. Wir haben ja eine Länderspielpause gehabt und ein Novum. 2 Mainzer, die zusammen in einer Startelf stehenden Nationalmannschaft. Hättest du das gedacht, dass die beide starten?
Nein, tatsächlich nicht. Also an dem Tag ging schon das Gerücht um, dass Johnny Burkhardt auf jeden Fall an dem Abend spielen würde und Tim Kleindienst zunächst mal auf der Bank sitzt. Das heißt, da hatten wir schon fleißig natürlich auch schon Meldungen vorgeschrieben für den Fall, dass das so sein sollte und sind dann, ich glaube, wie fast alle auch überrumpelt worden von der Doppel-Mainz-Nominierung in der Startelf. Also Christian Heidel hat es dann ja irgendwie so getauft, das ist schon lustig zu sehen, dass es einen Bayern- und einen Mainz-05-Block gibt. Das hat es in der Nationalmannschaft dann tatsächlich noch nicht gegeben. Da hatte er recht. Und ich verfolge natürlich ja Mainz sehr intensiv. Ja, es sind ja auch 2 Spieler, mit denen man dann häufig in der Mixzone spricht. Ja, und trotz aller journalistischer Distanz war ich auch sehr, sehr aufgeregt. Also zum einen, weil San Siro so ein absolutes Kindheitsding von mir ist. Ich war früher so großer AC Mailand-Fan und also in den 90ern, also als das Fernsehen noch schwarz-weiß war. Ja, und ich habe dann schon gedacht, erstmal als Spieler in diesem Stadion, das muss gigantisch sein. Und dann war es schon irgendwie was Besonderes, wenn man diesen Werdegang dieser beiden Fußballer jetzt in der jüngsten Vergangenheit verfolgt hat, die dort einfach in diesem schönen Jubiläumstrikot der Nationalmannschaft auch auflaufen zu sehen. Was macht das denn mit einem Mainz 05-Fan eigentlich, so ein Ding?
Es ist vollkommen verrückt. Es ist irgendwie ein bisschen surreal, da zu stehen. Und wir waren natürlich ja alle schon gehypt. Du hast eben schon die Trikots angesprochen. Wir haben letzte Woche, in der letzten Folge auch schon drüber geredet, dass das ja ein sehr gelungenes Jubiläumstrikot ist. Und es gab ja auch wieder viele Fans, die sich dann bei der Nationalmannschaft direkt eins geordert haben. Also wir haben in unserem Freundeskreis auch jemanden. Das ist einfach cool. Es macht einfach Spaß. Ich hab ja das Johnny-Trikot in Pink mir geholt. Die Leute sind hyped. Es findet jeder einfach geil. Wir haben es mega krass gefeiert. Ich konnte leider das Spiel nicht gucken. Ich saß parallel in einem Erste-Hilfe-Kurs fest und habe nur die ganze
Hilfe, ich muss hier raus.
Nur die Meldung bekommen. Es waren lebensbedrohliche Maßnahmen notwendig. Ja, aber ich habe die ganzen Meldungen aufs Handy bekommen. Mein Handy hat echt nur vibriert. Ja, und habe dann natürlich mir nochmal die Zusammenfassung angeguckt. Natürlich hat es leider nicht sollen sein für Johnny mit einem Tor. Musste dann ja auch zur Halbzeit raus. Und vielleicht war das ja auch schon so ein bisschen ein Vorgeschmack auf das, was im zweiten Spiel dann der Fall war, dass er gar nicht mehr rankam. Man hat hinterher erfahren, er hatte irgendwie grippalen Infekt oder irgendwie sowas. Ja, ein bisschen schade für ihn, dass das natürlich jetzt wieder so zusammenkommt. Ich meine, letztes Mal konnte er, glaube ich, auch nicht nominiert werden, weil er irgendwelche Blessuren hatte. Also Johnny immer einmal krank, einmal gesund, einmal krank, einmal gesund wieder. Ja, aber dann denke ich mir so, dafür durfte dann Nadim nochmal ran und das erfüllt mich mit genauso viel Freude.
Ja, und ich glaube auch beide haben sich jetzt nach wie vor die Chancen jetzt nicht verschlechtert für die WM 2026. Ist natürlich noch ein Jahr hin. Klar, Tim Kleindienst hat jetzt echt gezeigt, dass er wahrscheinlich erstmal ziemlich gesetzt sein dürfte im deutschen Sturm, weil er diesem Spiel schon irgendwie so eine Statik als so klassischer Brechertyp gegeben hat. Auf der anderen Seite, finde ich, steht er gar nicht so in Konkurrenz zu diesem Johnny, der dann vielleicht gerade bei so einem Turnier der Spieler ist gegen Gegner, wo man mehr Räume hat für Umschaltspiel zum Beispiel. Und bei Nadim war es schon so, dass er im ersten Spiel gegen Italien ein bisschen gefremdelt hatte mit der Rolle, hat ja eher die offensivere Position gespielt, wo dann zum Beispiel normalerweise auch Florian Wirtz eher zum Einsatz kommt. Ich glaube jetzt gerade in Mainz liegt seine Stärke inzwischen schon eher darin, aus der Tiefe zu kommen und dann die Fäden zu ziehen. Aber was ich dann im Rückspiel interessant fand, war, dass er zum Beispiel zeitgleich mit Pascal Groß von Dortmund eingewechselt wurde. Das war ja eigentlich in der jüngsten Zeit schon eher so ein Statusspieler, der jetzt aber schon auch eine schwere Saison bei Dortmund eben erlebt. Und da sieht man, dass Nadim Amiri möglicherweise da dann zumindest schon mal aufgeschlossen hat. Und das ist vielleicht dann auch so ein interner Rivale, vor dem er landen sollte, wenn er dann nächstes Jahr in die USA, nach Mexiko und Kanada mitfliegen möchte.
Ja, ich sag mal, wenn Nadim weiter so in Form bleibt, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Vor allem, wenn nächstes Jahr dann auch international ein bisschen gespielt wird, er vielleicht auch sich auf der großen Bühne mal präsentieren kann. Vielleicht ja nochmal im San Siro, wer weiß. Ich glaube, wir würden es alle akzeptieren und nehmen, dass wir mal in einem der großen Stadien in Europa spielen. Und ja, das wäre schon eine ziemlich geile Sache. Aber ein Kuriosum muss ich dann natürlich doch noch ansprechen, weil es hat auch einen kleinen Mainz-Bezug. Und zwar das Tor von, wer war es denn eigentlich, was von dem Balljungen vorgelegt wurde?
Musiala genau. Und Kimmich die Ecke.
Genau, ja. die Ecke von Kimmich, und der den Balljungen quasi mit in das Spiel integriert hat, beziehungsweise der Balljunge, der sehr aufmerksam war. Und da muss ich immer wieder an die Geschichte von Daniel Meuren denken, die Jan ja auch vertont hat. Der Balljunge vom Bruchweg kann ich allen nur noch mal wärmstens ans Herz legen, weil das einfach auch so eine goldige Geschichte ist. Und es passt einfach so perfekt da rein.
Wir hatten ja mal eine Folge, da warst du, glaube ich, nicht dabei. Da hatte ich mit Jan Felicitas mich zusammen unterhalten. Das war nach Union Berlin. Die Balljungen-Geschichten hatten wir ja auch schon mal aufleben lassen, wo ich dann nach dem Spiel ja Steffen Baumgart erzählt hatte, dass ich damals in Ostfriesland 1993, 94 Balljunge von ihm gewesen bin. Im Übrigen habe ich damals auch, damals gab es einen lustigen Trainer namens Alex Ristic in der Bundesliga, und als Kind macht man ja sozusagen das vor, was Vorbilder sozusagen im Fernsehen machen. Der hat immer Bonbons auch verteilt an die, damals hießen sie noch Linienrichter, die Schiedsrichterassistenten, und ich habe dann als Balljunge auch immer Bonbons mit dabei gehabt und habe den Schiedsrichterassistenten dann auch immer Bonbons gegeben. Und jetzt bin ich ja so empört, denn nach dieser Geschichte jetzt Deutschland-Italien werden Balljungen ja eigentlich als die große Gefahr des modernen Fußballs erkannt, ja.
Ach, ich stelle mir das die ganze Zeit immer so vor, dass es wie früher auf dem Bolzplatz, keine Ahnung, in der A-Jugend, irgendjemand pölt den Ball absichtlich weit weg, damit das Spiel verzögert wird. So eine Art Gewalt hat das dann. Oder der Balljunge, der irgendwie versucht, den Ball nicht rauszugeben. Ich meine, so Geschichten gibt es immer mal wieder. Aber ich finde das so wunderschön, dass das jetzt so offizielles Thema geworden ist in der DFL, dass sie jetzt Balljungen wegrationalisieren müssen, weil die sind ja wirklich böse.
Beziehungsweise sie müssen sich zurückhalten, ja. Also es gibt ja Medienberichte, wonach dann die Balljungen künftig dann den Spieler nicht mehr den Ball direkt zuwerfen dürfen, sondern ihn so auf eine Zwischenstation wie so ein Hütchen legen, ja, weil es wohl die Gefahr gibt, dass die Heimmannschaft halt bevorzugt wird, ja. Aber ich meine, doch irgendeine Art von Heimvorteil soll das ja schon noch irgendwie geben. Und ich glaube, ich habe heute einen guten Kommentar im Kicker dazu gelesen. Also man wirft ja dann auch nicht den Heimfans vor, dass sie leiser singen, weil hinten der Heidenheim-Block halt auch so leise ist. Ja, also diese Bayungen-Geschichte finde ich sehr befremdlich. Sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Und ein bisschen Heimvorteil, finde ich, sollte erlaubt bleiben.
Ja, ganz ehrlich, aber dieses Balljungen-Ding, das hat doch auch den Charme. Das ist doch auch eine geile Sache für die Jugendspieler, die dann mit normalerweise belohnt werden für gute Leistungen im Training und so weiter. Ich finde, das ist ein Thema, da sollte man wirklich jetzt vielleicht mal fünfe gerade sein lassen. Natürlich soll es jetzt nicht zu krass werden. Und ich sag mal so, ich würde mich wahrscheinlich als Fan der Mannschaft, die quasi da benachteiligt wird, auch schon ziemlich stark aufregen, wenn du so einen Balljungen hast, der den Ball einfach quasi nicht rausrückt. Aber jo, ich denke mir, also wenn es überhand nimmt, dann ist ja auch noch der Schiedsrichter da, der halt irgendwie eingreifen kann. Und dann passt das doch. Also.
Ja, zumal ich auch finde, wenn du Balljunge bist oder Ballmädchen, ja, das ist ja auch eine Nähe zu diesen Spielern, die du da hast.
Genau.
Du wirst auf einmal jemanden, den du sonst nur im Fernsehen bewunderst, den Ball zu. Das ist ja, sage ich mal, schon diese Besonderheit, die
genau,
damit
verbunden
ist. Genau, du
nimmst der zukünftigen Generation ihren Moment mit potenziellen Trainern von Bundesligisten.
Ja, maybe, maybe tatsächlich, ja. Also, ja, also das war auf jeden Fall ein besonderes Spiel, wo Nadim Amiri dabei war. Und besondere Moment hatte er dann ja auch noch ein paar Tage später.
Ach, ich fand das so schön. Ich habe dieses, zuerst kam ja die Meldung, Bo Henriksen ist ja, Trainer des Jahres geworden in Dänemark. Und wir alle so, huh, okay, krass. Und dann haben wir uns so gefragt, ganz kurz, Moment, welche Trainer gibt es denn eigentlich noch in Dänemark, die aktuell gut performen? Und mir ist einfach nur Kasper Juhl mit eingefallen, der ja gegen Deutschland bei der EM rausgeflogen ist. Der ist seitdem offensichtlich auch nicht mehr Nationaltrainer, habe ich dann nachgehört, habe ich mir nochmal nochmal nachgelesen. Ja, aber ansonsten hätten wir jetzt auch, ich meine, Jes Torup, weiß nicht, der mit die Nuller-Runde, die null Gegentore von Finn Dahmke wird ihm wohl kaum den Trainer des Jahresschein einbringen.
Nee, der Lauf kommt zu spät tatsächlich so ein bisschen wahrscheinlich für die Wahl. Tatsächlich den Zweitplatzierten Thomas Frank oder Frank, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie er dann ausgesprochen wird, aus Brentford, den hatte ich noch so im Hinterkopf, aber tatsächlich ist es jetzt, glaube ich, auch eine Generation, wo noch einige so ein bisschen nachkommen. Bo Svensson natürlich
ja,
auch,
klar.
Ne, aber halt.
Gut, der hat jetzt auch nicht so einen guten Run gehabt.
Nein,
in der
genau, momentan auch kein Kandidat dafür, aber so der ein oder andere kann einem dann schon einfallen, aber ich glaube, das ist natürlich für Mainz 05 schon und gerade für Bo Henriksen eine super Sache, der ja wohl früher seine Trainerkarriere gestartet hat mit dem Satz, ich will irgendwann Nationaltrainer werden. Ja, und,
das wird er auch schaffen, glaube
ja,
ich.
Viele haben sich wahrscheinlich damals so über ihn lustig gemacht, weil er ja auch dann ein bisschen so kleiner noch angefangen hatte. Aber Trainer des Jahres jetzt in Dänemark, das zeigt, dass der Weg vom auch dem kleinen Mainz 05 so im Verhältnis sehr beachtet wird.
Ja, und um dann wieder auf Nadim zurückzukommen, er hat ja quasi dann Bo Henriksen die News überbringen dürfen, auch nochmal mit einem Einspieler irgendwie aus Dänemark und hat noch ein paar herzliche Worte gesagt und da merkst du richtig, wie das Bo Henriksen auch so ans Herz geht und Nadim da auch so zuzuhören, der Führungsspieler, der in der Mannschaft ist, dass das nicht der Kapitän macht, sondern halt Nadim, das ist halt schon, eine interessante Sache und ich glaube, dass bei dem, das passt einfach mit Mainz 05 wie Arsch auf einmal. Das ist einfach echt so. Er hätte nicht besser treffen können mit uns und auch mit Bo Henriksen und wir auch mit ihm und der ganze Verein. Also es hat einfach, das ist einfach ein Match made in heaven.
Ich fand auch dieses Miteinander in dieser Szene wieder so bezeichnend für diesen erfolgreichen Weg, den man so miteinander geht. Also wie gut, wie herzlich, tatsächlich auch authentisch, auch wenn so ein Video natürlich immer auch ein bisschen
natürlich,
ja, also ich will jetzt natürlich hier nichts trüben, ja, aber natürlich, so eine Kamera steht dann schon irgendwie so im Raum und ne, das ist ja ein Zufall.
Man hat so sein Handy rausgeholt und an der Kamera gefilmt.
Genau, aber tatsächlich diese ganzen Reaktionen, das war ja schon durch und durch authentisch und das, glaube ich, ist auch ein großes Stück dieses Erfolgsgeheimnisses, dass man einfach merkt, jetzt auch nach mehr als einem Jahr der Zusammenarbeit, dass man sich menschlich einfach sehr gut versteht, gut miteinander harmoniert und abseits so von Siegen und Niederlagen offenbar auch einfach Spaß und Freude miteinander hat.
Ja, das denke ich auch und Ich meine, das zeigt ja auch der Lauf, den die Mannschaft hat. Ich meine, du kannst nicht so krass überperformen, wenn nicht irgendwie alles im Hintergrund dann auch zusammenpasst und stimmt. Genau. Ich würde sagen, wir stürzen uns mal.
Ja, vorbei mit Spaß und Freude. Kommen wir zum Dortmund-Spiel.
Jetzt genug Geplätsche. Jetzt geht der Ernst des Lebens los. Und ja, ich glaube, wir können ganz kurz, bevor wir, um auf den Thementrenner hinzuleiten, noch mal ein bisschen über eine Sache reden, die vor kurzem passiert ist. Rosi ist entlassen worden in Leipzig. Es kommt ein weiterer Mainzer. Schema F wird beibehalten. Und dann sagen wir natürlich auch, Ade, Marco Rose, es hat nicht gelangt, dass du an Fasnacht entlassen wirst gegen uns, sondern jetzt irgendwie 4 Wochen später.
Ja, tatsächlich finde ich es sogar sehr bedauerlich. Ja, also kurios ist ja auch, dass am Ende jetzt ein Ex-Mainzer mit Jürgen Klopp, der Fußballchef von RB ist, der eigentlich so seinen Kumpel da dann jetzt auch entlassen muss.
Genau,
das
ja.
War ja so das Szenario, das sich auch lange angebahnt hatte. Sportlich, glaube ich, ist es völlig nachvollziehbar, wenn man sich diese Qualität des Kaders anschaut und sieht, was die da...
Wir müssen auch nicht so viel über die Mannschaft reden. Ich würde gerne über,
genau.
über die Personen genau. reden, die da jetzt kommen. Weil wie gesagt, mit Jolt Löw, ganz ehrlich, es ist ja auch im Grunde ein Mainzer, der lange Zeit auch von Thomas Tuchel der Co-Trainer war, der lange gelernt hat. Und das ist ja auch so ein bisschen das Mainzer Modell. Und so wie er ja auch quasi Jürgen Klopp überhaupt zum... Trainer-Sasein gekommen ist, indem er sich bei Wolfgang Frank alles abgucken konnte und wie viele anderen aus dieser Mannschaft natürlich das auch konnten. Und ich finde das einfach eine schöne Tradition, dass da einfach jetzt auch wieder ein Mainzer steht. Natürlich ist es einfach ein Scheißverein und so. Ich würde sagen, dabei belassen wir es und wir haben den perfekten Thementrenner.
Mainz 05, alles Gute. Bo, euch war schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. War schön, dich zu sehen.
Und ein kleines Déjà-vu muss ja auch Nadim Amiri gehabt haben, als er dann schon wieder in Dortmund spielen musste. Hat es direkt auch in die Startelf geschafft, genauso wie Johnny. Ja, aber ich denke, wenn wir mal auf die Voraussetzungen vor dem Spiel gucken, da ist das ziemlich krass, wenn du überlegst, Dortmund ist einfach Elfter gewesen. Wir haben eine ungeschlagen Serie von 6 Spielen und stehen da auf dem 3. Platz. Natürlich mit ein bisschen Druck, weil Frankfurt gewonnen hat. Also wir mussten den Platz verteidigen. Aber voll krass, ist einfach echt verkehrte Welt. Und wenn wir jetzt einfach mal eine Saison oder zwei oder so zurückdenken oder generell, dann ist es halt einfach, eigentlich müsste es echt andersrum sein.
Ja, absolut. Ich meine, schon allein letzte Saison war ich noch 33. später in Mainz-Dortmund, kam Dortmund als frisch gebackener Champions-League-Finalist nach Mainz und Mainz musste eigentlich das Spiel gewinnen oder durfte nicht verlieren, um ja. halt in Sachen Abstiegskampf irgendwie weiter in der Spur zu bleiben. Und jetzt war es von der Gefühlslage her schon eher so, dass, weiß ich nicht, man auf einmal eigentlich so dahin fährt und mein Eindruck war auch, dass Bo Henriksen sehr darauf hingewiesen hat, also wir sind immer noch der Underdog, ja, also wir fahren immer noch so als Underdog nach Dortmund, ja, also dass man schon bei Mainz sehr darauf hinweisen musste, wo beide Vereine normalerweise auch zu verorten sind, ja, also Borussia Dortmund ist auch tatsächlich jetzt ja immer noch ein Champions-League-Teilnehmer. Die spielen halt sehr zeitnah jetzt gegen den FC Barcelona. Und es ist schon historisch, dass beide Vereine so weit auseinander liegen.
Ich finde das aber auch ein Zeichen natürlich der guten Arbeit, die bei uns geleistet wird. Wir sollten uns natürlich nicht blenden lassen, jetzt auch im Blick auf das Verhältnis, dass es ewig so bleiben wird. Das ist ein Weg für uns, den wir gehen. Und ich fand es tatsächlich sehr interessant, weil wenn man sich mal vor dem Spiel mit ein paar Leuten unterhalten hat, dann haben die Vorzeichen, über die wir ja eben schon geredet haben, irgendwie auch viele Leute dazu verleitet, zu sagen, ja, das gibt einen lockeren Sieg gegen Dortmund. Und das darf man halt eigentlich nicht. Wir sind immer noch eine Mannschaft, die ein bisschen überperformt und wenn Dortmund einen normalen Tag hat und nicht einen unterdurchschnittlichen, wie wahrscheinlich das letzte halbe Jahr, dann ist eigentlich Dortmund die bessere Mannschaft und dann muss Dortmund eigentlich gegen uns gewinnen. Natürlich haben wir mittlerweile durch den Zusammenhalt, über den wir eben ja natürlich auch schon geredet haben, Schon natürlich so, wir reiten auf der Welle, aber das ist halt kein Argument, dass das halt ewig so weitergehen wird. Und da müssen wir auch ein bisschen bei uns bleiben. Und ich finde, die Selbstverständlichkeit sollten wir uns vielleicht ein bisschen abgewöhnen. Und ja, da müssen wir einfach auch immer bei uns bleiben.
Ich glaube mal jetzt so im Großen und Ganzen, wenn man sich jetzt das Ergebnis ansieht, es ist ja auch erstmal kein Drama, ja, werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, was das jetzt für die Champions League Plätze bedeutet, aber nach 6 Spielen ohne Niederlage dann auch mal ein Spiel bei Borussia Dortmund zu verlieren, wo der Druck tatsächlich ganz enorm war, ja, wo man fast auch damit rechnen musste, dass die irgendwann nochmal so ein richtiges Mentalitätsspiel raushauen, wo sie halt auch alle an einem Strang ziehen.
Vor allem, wenn du dir überlegst, was für einen Trainer sie sich geholt haben. Also das ist ja eigentlich einer der Mentalitätstrainer par excellence.
Ja, und unglückseligerweise für Mainz haben die Dortmunders dann tatsächlich irgendwie in so einem Oldschool-Eintracht-Frankfurt-Niko-Kovac-Style gewonnen, das Spiel über Standards und tatsächlich an dem Tag über die bessere Mentalität auf dem Platz.
Ja, das kann man, glaube ich, durchaus so sagen, vor allem in der ersten Hälfte. Wenn wir mal auf die Aufstellung gucken, dann gab es bei uns die bereits in der letzten Sendung angesprochenen Wechsel eigentlich 1:1. Also Anke Olsen ist gestartet und Sylvain Wittmann ist auch reingerückt. Dominik Korn natürlich gesperrt, Philipp Mwene auch eine Gelbsperre. Und Anke Olsen, finde ich, hat sich ein bisschen besser integriert. Sylvain Wittmer war da irgendwie noch ein bisschen mehr ein Fremdkörper, natürlich für ihn auch auf der fremden Seite. Wie hast du das eingeschätzt, die Leistung von den beiden? Natürlich jetzt aber auch im Hinblick gerade auf den Einstieg in das Spiel.
Bei Sylvain Wittmer fand ich es jetzt auch im Vorfeld interessant. Wird er rechts spielen, wird er links spielen? Ja, also rechts, sage ich mal, und Cassie auf links hätte halt wiederum den Nachteil gehabt, du hättest ein sehr erfolgreiches Pärchen mit Cassie und Nebel gesprengt. Das wollte Bo Henriksen offensichtlich nicht, weswegen er dann Wittmer auf links gestellt hatte. Und mein Eindruck ist, ich glaube, bei Sylvain Wittmer können wir gleich vielleicht auch noch ein paar Sätze zu sagen, er ist schon so ein tragischer Held dieser Saison, ja, also tragisch, weil er halt der Kapitän ist, aber man merkt es eigentlich gar nicht so sehr auf dem Platz, weil die Binde fast immer jemand anders trägt, weil Sylvain Wittmer meistens auf der Bank sitzt, weil diese beiden Schienenspieler Cassie im Vene einfach auch eine wahnsinnig starke Saison spielen und Held tatsächlich, weil ich finde, er geht als Ersatzspieler vorbildlich mit dieser Situation um. Das hat auch Nico
jedenfalls
Bungert.
Jedenfalls öffentlich.
Aber ja, aber
jetzt gut, wenn du sagst, Nico,
intern hat das zum Beispiel Nico Bungert bei unserem Interview neulich extrem nochmal hervorgehoben und gelobt und gesagt, manchmal ist das viel mehr wert als jede Leistung auf dem Platz. Der wirkt wohl wirklich sehr in die Kabine hinein. Ich fand auch in jeder Interviewsituation, die es bislang gibt, hat der sich weniger mit seiner Situation auseinandergesetzt, als sich eigentlich so in diesen Geist dieser Mannschaft zu stellen. Er ist tatsächlich da nie ein Stinkstiefel gewesen und ich finde, er ist auch, wenn man sich mal Spiele wie in Leipzig anguckt, nach dem Abpfiff, er ist fast der Erste, der immer auf den Platz rennt und alle umarmt. Also ich finde, der gibt wahnsinnig viel in einer Situation, wo er selber als Kapitän eigentlich nicht zufrieden sein dürfte.
Ist ja auch eine Situation, die wir in Mainz eigentlich sehr gut kennen, weil Stefan Bell ja auch lange Zeit immer mal die Kapitänsbinde hatte, dann eigentlich nie gestartet hat und als Musa und so dann Kapitän war dann auch zwischenzeitlich, es ist ja immer mal hin und her gewechselt. Da merkt man schon, dass, glaube ich, so ein gefestigter Kader und gerade auch, wenn die erfahrenen Spieler, die eigentlich Kapitän sind, aber nicht mehr die Leistung bringen für die erste Elf, wenn die halt weiter das Ganze mittragen und, wie du schon sagst, nicht Stinkstiefel sind, sondern halt einfach da auch drin aufgehen, weil ich glaube, wenn du dir jetzt mal überlegst, Sylvain Wittmer, er hätte jetzt vielleicht auch nicht erwartet, dass wir diese Saison so krass überperformen und natürlich, wenn du Fan von deiner Mannschaft bist und wenn du, von der Mentalität her einfach das da so drin steckst, ich glaube, das kann einem auch sehr viel geben, wenn man auf der Bank sitzt und Sylvain ist, wenn man sich persönlich mit ihm unterhält, einfach ein super klasse Typ, der ist sehr offen und ja, der ich glaube, der weiß einfach, woran, was gerade auch die Mannschaft braucht. Er kann das gut spüren und strahlt das nach außen einfach.
Jetzt kommen wir aber halt wieder zum Tragischen zurück und damit will ich auch deine Frage jetzt so ein bisschen beantworten. Er hatte Schwierigkeiten auf dieser linken Schiene. Ja, also das steht jetzt mal außer Frage. Zum einen war mein Eindruck, dass er tatsächlich gar nicht so sehr in dieses Spiel eingebunden wurde. Ich habe mir das, also mein Kollege Dominik Theis, der hatte mir jetzt zum Beispiel Statistiken von Y-Scout nochmal rübergeschickt, wo man dann halt wirklich sieht, welche Spieler haben sich Pässe zugespielt. Ja, und dann siehst du immer zwei Spieler, die sich Pässe zugespielt haben und bei den Top Ten taucht irgendwie nie der Name Sylvain Widmer auf. Also tatsächlich lief das Spiel gar nicht so sehr dann über seine Seite, beziehungsweise die Versuche dort aufzubauen liefen nicht so sehr über seine Seite. Und dann kam er tatsächlich auch sehr, sehr selten zum Flanken, weil er einfach da seinen starken rechten Fuß eben nicht so nutzen konnte. Nico Bungert hat ihn im Nachgang ein bisschen in Schutz genommen, hat halt gesagt, wahrscheinlich braucht er so seine zwei, drei Spiele auf so einer Position, um dann eben auch so diese Läufe zu machen, um die Flanken auch mit rechts reinzubringen, wie das bei Philipp Mwene gelingt. Aber tatsächlich war das Spiel dann halt über die linke Seite bei aller Mentalität, die er ja eingebracht hat und Laufstärke, fußballerisch halt kein Faktor. Und da hat die Mannschaft natürlich jetzt schon ein großes Upgrade, wenn am kommenden Wochenende Philipp Mwene wieder die Position einnehmen wird.
Ja, man muss ja natürlich auch dazu sagen, Philipp Mwene ist ja eigentlich auch fremd auf dieser Seite. Der schafft es aber sehr viel besser, auch mit seinem schwachen Fuß da mal eine Flanke einzubringen. Ich glaube, er ist sehr viel mehr, sag ich mal, beidfüßig, als das Sylvain ist. Und wir haben, also ich habe Sylvain jetzt durchaus häufig in den Situationen gesehen, wo ich dachte, okay, da wäre jetzt auch Philipp Mwene. Er hat aber irgendwie es nie geschafft, das umzumünzen, wie du jetzt schon erwähnt hast, in eine Flanke oder die Mitspieler auch so dann einzubinden, dass das ein erfolgreicher Angriff werden kann. Also ich kann mich an zwei, vielleicht sogar drei Szenen sehr deutlich erinnern, wo wir vorne den Ball hatten, wo Sylvain auf der quasi Linksaußenposition war, fast an der Außenlinie, und wo der Ball wieder zurück bis in die eigene Abwehr, teilweise sogar zurück auf Robin Zentner gespielt wurde, wo ich dann sagen muss, okay, also wenn wir auf der linken Seite komplett vernagelt sind, dann sind wir halt auch irgendwie, ja, das ist dann einseitig und es ist halt auch leicht ausrechenbar und dann kannst du auch deine Chancen gar nicht so, du bist einfach zu leicht ausrechenbar und ich fand, dann kommt noch das dazu, dann hast du sogar Sylvain, der einmal durch ist und dann schafft er es quasi nicht, Kobel zu überwinden. In der einen Szene, wo man sagt, okay, der muss dann einfach nur flach irgendwie vorbeilegen und dann lupft er ihn irgendwie so halb an, einfach haltbar in der zweiten Hälfte. Und ja, deswegen, wie du schon gesagt hast, ist einfach eine sehr unglückliche Leistung. Und wenn man sich dann noch überlegt, das ist jetzt natürlich auch ein kleiner Vorgriff, aber Niki Ferracznik kommt rein und der bringt richtig Alarm mit auf der Position. Ich weiß nicht, 65. Minute oder wann ist er eingewechselt worden? Und Niki hat da richtig rasiert auf der linken Seite. Der ist da hoch und runter gelaufen. Ich fand jetzt auch nicht, dass viele Angriffe von den Dortmundern dann über diese Seite gelaufen wären. Also auch defensiv stand er gut, meiner Meinung nach. Ist mir jedenfalls nicht stark negativ aufgefallen. Und dann muss man sich auf lange Sicht halt schon fragen, ob Niki vielleicht der Einwechselspieler Nummer 1 auf Außenverteidiger ist.
Ja, diese linke Schiene ist ja schon ein bisschen Experimentierfeld die ganze Saison hinter Philipp Mwene. Also phasenweise war ja die Idee, Paul Nebel dort spielen zu lassen. War ja zum Beispiel gegen Freiburg in der Unterzahl dann sogar auch nochmal der Fall. Maxim Leitsch hatte es mal ganz kurz gespielt.
Das war auch während einem Spiel irgendwie so ein Experiment.
Ja, das wurde dann auch sehr, sehr schnell abgebrochen. Und Ferracznik ist tatsächlich so ein Spieler, der ja noch gar nicht viele Spielminuten in dieser Saison hat, der mir aber auch bei seinen Kurzeinsätzen gut gefallen hat, vor allem weil er natürlich unglaubliches Tempo mitbringt und definitiv ein Spieler, von dem ich auch sage, der bedient Bundesliga-Niveau und ich kann mir vorstellen, den jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen häufiger zu sehen. Natürlich habe ich die Entscheidung pro Widmer aber auch verstanden, weil natürlich gibst du auch Signale in die Mannschaft hinein. Und wenn dann mal einer der Schienenspieler ausfällt und der Kapitän, der sowieso auf der Bank sitzt und sich dann auch mit dieser Situation, wie alle betonen, eben sehr gut arrangiert, nicht im Sinne, dass er zufrieden ist mit der Situation, ganz im Gegenteil, aber dass er jetzt auch keinen Stunk macht, den lässt du dann nochmal draußen, das ist schwierig, glaube ich. Deswegen konnte ich die Wahl halt einfach auch vollkommen nachvollziehen. Aber man hat halt schon gemerkt, dass ihm so dieses Zutrauen in diese Position, also vor allem auch in sich selbst vielleicht noch bei dieser Position gefehlt hat. War bei Philipp Nwene übrigens die ersten Male genauso, wenn ich mich an die ersten Leistungen auf links zurückerinnere.
Deswegen, man darf es nicht überbewerten, aber Silvan hat mir tatsächlich gestern wahrscheinlich von allen Feldspielern am wenigsten gut gefallen. Und das natürlich auf dieser wichtigen Position schon eine enorme Schwächung gegen eine Mannschaft wie Dortmund, die dann auf einmal halt eiskalt ist und wir parallel unsere Chancen nicht nutzen. Weil wir haben 9-mal geschossen von innerhalb des Strafraums und nur 2 Bälle gingen aufs Tor. Und das heißt, unsere Chancen, unsere Effektivität und unsere Genauigkeit, von der wir ja durchaus die Saison sehr gut leben können, das hat genau nicht funktioniert. Und wenn wir dann auch noch die komplette linke Seite halt nicht funktional haben, dann ist das sehr schlimm für uns.
Ich würde aber tatsächlich auch noch einwerfen, dass auch die rechte Seite diesmal nicht so funktioniert hat tatsächlich. Also kassiert auch eins seiner schwächsten Spiele seit langer, langer Zeit gemacht, hatte die meisten Ballverluste mit 19, hat jetzt auch so von 19 Duellen nur 5 gewonnen. Also es fehlte dann tatsächlich irgendwie auch im Aufbauspiel, es war fehlerhaft. Im Defensivspiel fehlte so diese gewohnte Resolutheit und inzwischen ist man bei ihm ja auch andere Leistungen gewöhnt auf einem recht hohen Niveau und gerade so dieser Antrieb der Schienenspieler ist in diesem System von Mainz 05 schon sehr, sehr wichtig, um dann auch in dieses Zonen hineinzukommen, in denen man dann Torgefahr entwickelt. Das fehlte in Dortmund dann schon über weite Strecken.
Ja, fand ich auch. Also auch Kassier hatte da nicht seinen Sahnetag. Was mich umso mehr verwundert, wenn wir jetzt überlegen, unsere Außen haben nicht so gut funktioniert und trotzdem war es eigentlich ein sehr offenes Spiel, weil die Dortmunder hatten zwar auch Chancen, aber die waren jetzt auch nicht übermächtig und die hatten in der gesamten ersten Hälfte, glaube ich, doppelt so viele Torschüsse, aber die waren ja auch alle nicht gut. Also ich meine, natürlich gab es den einen Abschluss von Bayer irgendwie in der 8. oder 10. Minute oder sowas, wo er relativ frei köpfen kann, was schon mal so ein Teaser war für das, was später ja noch kommen sollte. Aber ich empfand jetzt nicht, dass wir nicht gut im Spiel drin waren. Also mindestens mal genauso gut wie Dortmund. Und wenn wir das erste Tor machen, wie auch immer es dann fällt, dann glaube ich schon, dass wir das auch positiv rumgebracht hätten irgendwie.
Und das wiederum fand ich auch interessant jetzt so, nachdem ich mir auch ein paar Gedanken über das Spiel gemacht habe. Man geht jetzt nicht mit dem Gefühl raus und sagt, es war ein gutes Spiel von Mainz 05. Das war es nicht. Es war aber tatsächlich auch nicht schlecht, weil ich schon fand, dass die Mannschaft so ihre klaren Abläufe in der ersten Halbzeit, also was so das vorne draufgehen, aber dann auch tief fallen lassen, wenn man merkt, vorne kriegen wir den Ball nicht. Das hatten sie in der ersten Halbzeit, wie ich fand, wieder sehr gut drin. Was mir so ein bisschen gefehlt hatte, war so dieser Mut dann in den Offensivaktionen, dass man da dann in der ersten Halbzeit einfach noch mehr Energie einfach versucht reinzugeben, weil man eigentlich weiß, Dortmund ist hinten immer anfällig, also diese psychische Widerstandsfähigkeit von denen, wenn die Defensive unter Druck gesetzt wird, die ist in dieser Saison auch nicht allzu hoch. Da hat mir so ein bisschen noch tatsächlich auch Bereitschaft zum Risiko gefehlt. Beste Szene war dann, glaube ich, tatsächlich mal so ein sehr offensiver Beigewinn von Pau Nebel, wo dann Jason Lee in der Mitte abgeblockt wird. Das war eine gute Szene.
Da muss man auch sagen, Jason Lee ist ja der Dortmund-Schreck. Und ich fand, das hat man auch gesehen ein bisschen. Ich habe das Gefühl, manchmal, Bo Henriksen ist immer derjenige, der nochmal das Meme verstärken möchte. Der möchte nochmal so unbedingt, ach ja, Jason Lee trifft gerne gegen Dortmund. How about wir machen ganz viele Kopfbälle für Jason Lee? Und also ich finde das tatsächlich sehr, sehr interessant. Hätte in der einen oder anderen Situation durchaus auch passieren können. Ich glaube so 20. bis 30. Minute hatten wir, waren glaube ich 2 Chancen von Lee, wo ich dachte so, oh, wenn der den ein bisschen besser trifft oder der Verteidiger nicht ganz so früh da ist, oder dann kann das schon gut werden, aber es war halt am Ende trotzdem zu unpräzise.
Atletico Dortmund war sozusagen da, muss man sagen. Nico Kovac würde den Satz gerne hören. Die haben das tatsächlich dann, haben das im eigenen Strafraum dann einfach auch gut verteidigt und da muss man halt sagen, und damit kommen wir glaube ich dann auch jetzt zu den Toren, sie haben sich nicht diese krassen Fehlerketten erlaubt, die bei Mainz einfach bei nahezu jedem Tor zu sehen waren.
Ja, gerade nach dem, also gerade das 1-0, sagen wir einfach mal so, ist ein einziger Haufen von Verkettung von Fehlern. Es fängt ja im Grunde schon an. Wir haben einen Ballgewinn von Jens und wir sind eigentlich im Kontern und zwar mit nicht wenigen Spielern. Wir haben Jens, der den Ball zu Paul bringt. Paul, Johnny und Lee gegen, ich weiß nicht, 2 oder 3 Dortmunder. Also wir haben theoretisch sogar, also entweder eine leichte Unterzahl mit 4-3 oder es ist 3-3. Das heißt, eigentlich ist es eine richtig gute Möglichkeit und darauf haben wir ja natürlich auch immer wieder spekuliert, den Ball zu gewinnen und dann einen rasanten Gegenangriff zu starten. Nur, dann kriegt Jason Lee den Ball, vertändelt den irgendwie. Johnny versucht, Gott weiß wie, an den Ball zu kommen, irgendwie auf Paul Nebel abzulegen.
Ja, es sah so aus, als würde er mit der Hacke ablegen, aber er erwischt den Ball halt gar nicht und damit war er dann schon wieder irgendwie im Besitz von Dortmund.
So, und dann kommt nämlich der nächste Fehler. Maxi Bayer kriegt den Ball und der lässt Jason Lee einfach mal aussteigen mit einer simplen Körpertäuschung. Und weiß nicht, wer dann von Dortmund den Ball bekommt, aber du siehst, unsere Spieler traben langsam zurück. Bei Dortmund geht der Ball über außen. Und Maxi Bayer, du hast das mir im Vorgespräch gesagt, da hab ich gar nicht so krass drauf geachtet, dass Maxi Bayer den Ballgewinn hatte. Beziehungsweise, dass er Lee hat aussteigen lassen vorher.
Genau, also er leitet den Angriff sozusagen dann nochmal ein. Und danach muss man sich es eigentlich nochmal angucken. Maxi Bayer trabt danach durch das Mittelfeld. Ja.
Keiner von unseren Spielern geht dahin.
Nein, alle
Sano,
gucken in
Amiri,
Richtung des,
Lee.
Alle gucken in Richtung des Balls. Man sieht, dass so Moritz Jens im eigenen Strafraum nochmal so ein bisschen den Kopf in Richtung Bayer steckt, ist aber zu weit weg. Und Bayer läuft eigentlich ungestört, ohne irgendwo geblockt zu werden oder ist ihm der Weg zugestellt. Läuft ungestört in den Strafraum, ja, und bekommt dann den Ball und auf einmal ist der arme Dani da Costa, der auf Adeyemi aufpasst, auch noch für Bayer zuständig und aus der Situation fällt dann halt das Tor, weil auch Cassie eigentlich die Situation zu spät erkennt und dann auch zu spät im eigenen Strafraum ist und das war halt mit Ballgewinn Mainz eigentlich, was du völlig richtig sagst, wäre eine gute Konterszene tatsächlich gewesen. Eine wirklich heftige Verkettung von Fehlern, die man so jetzt bei 05 in den vergangenen Spielen oft nicht gesehen hat und war dann halt folgerichtig das 1-0.
Und wenn man sich dann nochmal anguckt, wie viele Pässe da gespielt wurden, um unsere Abwehr zu überwinden. Wir haben den Ballgewinn, dann geht der Ball auf Bayer, dann passt er weiter, bringt sich in Stellung, kriegt den Ball direkt wieder zurück und du hast es jetzt eben sehr gut beschrieben, aber der Pass geht ja quer durch unsere Abwehrreihe, einmal durch, Maxi Bayer kommt irgendwie an den Ball, das ist der dritte Pass, zu Adeyemi, der liegt wieder quer und zack drin. Es war wirklich simpelste Methoden und das ärgert mich dann einfach. Wie du schon sagst, der Costa ist dann allein auf weiter Flur, Jens versucht noch irgendwie den Ball abzugrätschen, aber ich glaube, der hätte auch nichts mehr machen können, als den Ball ins eigene Tor grätschen. Und da denke ich mir so, okay, irgendwo hat es da nicht funktioniert. Da hat, also meiner Meinung nach, haben Sano und Amiri nicht früh genug quasi auf Bayer aufgepasst und haben den Passweg zugestellt. Ich glaube, Amiri war auf der Seite, die dem Pass zugewandt ist.
Ja, du kannst auch vielleicht mal den Schritt so ein bisschen nach innen gehen, dass der Bayer vielleicht auch einen kleinen Schlenker machen muss oder so.
Genau.
Ja? Also, dass du so ein bisschen diesen Laufweg nochmal erschwerst.
Ja.
Und das ist eben zu einfach gemacht worden. Ich glaube tatsächlich, das Tor wäre jetzt so mit Serhou Guirassy, den ich tatsächlich echt für einen coolen Stürmer halte, starken Stürmer halte. Das wäre so aber wahrscheinlich nicht gefallen. Bayer ist schon so einer, denke ich immer wieder, da erkenne ich so ein bisschen was vom jungen Thomas Müller. So ein Schlacks, ja, so ein langer Schlacks, der aber immer das Gespür dafür hat, in welchen Raum er gehen muss und in welchem Raum er stehen muss. Das ist schon, da ist der sehr talentiert drin. Und ich glaube, das Spiel wäre vorne mit Guirassy statischer gewesen und leichter zu verteidigen. Und Bayer haben sie tatsächlich da dann nicht in den Griff bekommen.
Ja, und dann denkt man sich, okay, scheiß Tor, passiert halt mal. Haben wir auch schon gedreht gegen Leipzig. Lagen wir zurück. Wir schaffen es nicht oft diese Saison, eine Führung für den Gegner zu drehen. Ist aber jetzt nicht unmöglich. Gerade gegen eine Dortmunder Mannschaft, die sehr wahrscheinlich leicht aus den Fugen zu bringen ist. oder in Unsicherheit zu versetzen ist. Und dann passiert halt das, was nicht passieren darf. Dann klappen die einfachen Sachen für Dortmund und diese Ecke in der quasi nächsten Angriffsszene, ich weiß gar nicht, wie der Ball zur Ecke kam, ist aber auch ein bisschen unerheblich. Was mir dabei halt auffällt, ist, Robin Zentner steht irgendwo im Nirgendwo, bewegt sich da in einem Raum, in seinem 5-Meter-Raum, wird natürlich ein bisschen zugestellt und da muss man sagen, die Dortmunder machen das echt clever. Also die haben schon sich, glaube ich, das so rausgeguckt, die stehen auch sehr kompakt, aber sie stehen auch vor allem sehr taktisch klug an wichtigen Positionen, um unseren Spielern das zu erschweren, an den Ball zu kommen. Und im Endeffekt, Robin Zentner kann nicht mal mehr an den zum Kopfball, ist er zu weit weg von Emre Can. Und Moritz Jens ist zum zweiten Mal innerhalb von 2 Minuten, dass er quasi den Ball irgendwie von der Liniennummer grätschen möchte. Zweimal nicht geklappt.
Ja, es war schon irgendwie krass. Also die Dortmunder haben so gefühlt jeden kopfballstarken Spieler oder den Torwart von Mainz 05 geblockt, sodass der Ball eigentlich genau dorthin kam, wo die vielleicht kopfballmäßig nicht so super starken Spieler standen. Ja, also beim 1-0 verliert dann Johnny Burkhardt das entscheidende Duell, auch Sylvain Wittmer kommt da nicht so richtig hinterher. Das haben sie gut gemacht. Und natürlich muss man auch kritisieren, dass dieses Schema am Ende so ein bisschen Schema F war, weil Dortmund das davor schon bei den Ecken durchaus gespielt hat. Und natürlich habe ich mir schon die Frage gestellt, was macht denn da eigentlich der Nico Schlotterbeck und warum hat er quasi wie damals an der Konsole wie Andrea Pirlo einen 95er Wert bei Eckbällen oder so? Das war ja irgendwie die Entdeckung des Tages.
Der Schlotterbecken-Spezialist.
Ja, absolut. Auch absoluter Konkurrenz jetzt für Joshua Kimmich in der nationalen Mannschaft. Aber auch da hatten wir einfach eine Verkettung von fand ich, vielen Fehlern. Also wo dann auch immer dieser Schuss Präsenz bei diesen Ecken fehlte. Ja. Wo Dortmund einfach ein Schuss aus cleverer war, aber auch robuster einfach. Ja, also auch ein Robin Zentner hätte möglicherweise da anders raushechten können und anders zum Ball gehen können.
Der ist ganz lange im Strafraum unterwegs gewesen, der Ball. Also für mich war das nicht nachvollziehbar, wie der Ball überhaupt zu Can am zweiten Pfosten kommen konnte. Und natürlich, dass dann auch noch Can derjenige ist, der den Ball reinmacht, irgendwie seine Retribution nochmal gegen Mainz 05 bekommt, nachdem er da die rote Karte bekommen hat. Ist halt dann irgendwie auch mal wieder eine Geschichte, wie sie der Fußball schreibt.
Absolut.
Aber
und Geschichte, wie sie der Fußball schreibt. Wir haben es ja vorhin auch gesagt, Dortmund mit 2 Eckentoren in einem Spiel und Mainz, glaube ich, irgendwas mit 118 Ecken jetzt in der Saison und danach ist immer noch kein Tor gefallen. Also ja, vielleicht mal, ich würde ja sagen, Nico Schlotterbeck verpflichten, aber ich glaube, da wird Christian Heidel möglicherweise Argumente haben, weswegen das schwer machbar sein wird.
Ja, also man kann schon sagen, wir haben ja schon ein paar Mal über die Standards geredet, die bei uns diese Saison nicht laufen. Dann hatten wir, ich weiß gar nicht wann das war, vor 2 Spielen oder so, wo mal nach dem Lupfer von Amiri, war Sanko Olsen, der den Ball reinköpft?
Chor war es, natürlich. Klappbach.
Ach so, Kopf, ja.
Und dann Abstauber in
genau.
Mönchengladbach.
Genau.
Das war dann das 2. Tor nach einer Standard in der ganzen Saison.
Genau, und wie sie da Mikkel Jespersen feiern nach diesem Standardtor. Und da denke ich mir so, okay, das ist natürlich jetzt eine krasse Reaktion, aber am Ende irgendwie dann auf die Saison gesehen auch zu wenig. Und da muss einfach mehr kommen. Und ich bin dafür, dass der Fokus da bei Mainz 05 vielleicht ein bisschen mehr drauf gesetzt wird, weil wir sehen jetzt, wie es in einem Spiel ist, wo der Gegner mal halt sehr effektiv war. Natürlich, die hatten hinten raus auch noch diesen Pfostentreffer und Dortmund hat genug Chancen gehabt für diese 3 Tore. Aber wir sehen, wie es bei uns ist, wenn wir mal unsere Chancen nicht machen. Wir haben den Ball von Silvan, der nicht reingeht. Wir haben zu Beginn der 2. Hälfte, wo wir natürlich jetzt auch hinkommen, Szenen, wo wir sagen, wir sind viel im Ballbesitz, aber wir kommen nicht zum Abschluss. Und wenn wir im Abschluss kommen, ist das zu ungefährlich. Und wir waren lange Zeit sehr effektiv. Und ich denke, wir werden es auch weiterhin sein. Aber wir brauchen Mittel und Wege, wenn wir diese Effektivität halt mal nicht auf die Ketten bekommen, wie wir dann trotzdem Tore machen können. Und ich finde, da mangelt es aktuell einfach noch.
Ja, sehe ich auch so. Also 2. Halbzeit muss ich dann allerdings sagen, das ist ja auch ein Trend, der sich in dieser Saison zeigt. Und das ist ja auch erfreulich, die Mannschaft, die ist wahnsinnig schnell dann wieder so auf dem Feld, die ist wahnsinnig schnell wieder präsent. Also ich fand schon diese Antwort, die dann direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit gesetzt wurde, wahnsinnig stark, weil ich schon irgendwie dachte, oh, das ist auch so ein Spiel, da könntest du jetzt mal so richtig eins auf die Löffel bekommen in Dortmund. Die sind gerade so richtig in der Form jetzt und haben Selbstvertrauen. Man selber hat so einen Knick bekommen. Das war der Mannschaft dann tatsächlich wieder nicht anzumerken. Wahrscheinlich auch dem Dortmunder Spiel ein bisschen geschuldet, die dann ja sehr stark auf Umschalten und auf Kontersituationen gesetzt hatten. Aber ich fand, dass so das, was ich am Mut in der ersten Halbzeit vermisst hatte, dass das in der zweiten Halbzeit einfach da war. Viel mehr Klarheit im Spiel, Direktheit. Und tatsächlich dann ja auch durchaus eben über diese Doppelchance mit Sylvain Wittmer und Paul Nebel die Möglichkeit zu verkürzen, wo dann Kobel beide Male sehr gut hält. War aber viel mehr drin und ich würde schon daran zweifeln, ob Dortmund dann diese mentale Kraft gehabt hätte, so ein Spiel dann ohne weiteres nach Hause zu bringen.
Ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie wir normalerweise nach Drangphasen sind aktuell. Wenn wir eine Drangphase haben, schließen wir die fast immer mit einem Tor ab. Ich möchte da gerne mal an dieses Tor gegen Freiburg erinnern, wo wir mit den Fans in die Drangphase rein dieses Tor zusammen erzielt haben mit den Spielern. Es funktioniert aktuell echt gut, dass wir das machen, aber es ist natürlich leider... ist natürlich leider keine hundertprozentige Gewähr, dass das immer klappt. Und dieser Todesstoß von Dortmund, muss ich ganz ehrlich sagen, das 3-0, dass es dann wieder nach einer Ecke kommt, das ist extrem ärgerlich. Und dass es halt wieder Schlotterbeck ist mit der perfekten Ecke. Diesmal steht Bayer richtig in der Mitte. Und wieder sieht man, und bei allen anderen Ecken von Dortmund übrigens genauso, die Zuteilung von den Dortmundern war da extrem gut. Man merkt, die haben sich extrem gut darauf vorbereitet. Sie wollten effektiv sein nach Ecken. Und dann kann Dortmund im Grunde ja fast schon kontern. Also die haben hinten raus in bester Mainz 05-Manier ein, zwei Tore und dann kann man halt auch mal den Gegner machen lassen. Und wir haben natürlich noch den Anschlusstreffer gemacht. Das ist sehr schön. Freut mich auch für Paul Nebel, dass er nochmal getroffen hat. Der ist mittlerweile bei 8 Toren.
Ja, das ist schon, ne, fürs erste richtige Bundesliga ja ein famoser Wert.
Finde ich mega gut. Und ich meine, er könnte ja auch ein paar Ansprüche erheben auf die Nationalmannschaft. Und natürlich deswegen alles gut. Schade, dass es nicht mehr geklappt hat. Und mit dem Rankommen, das Gegentor hat uns das einfach so ein bisschen vermiest.
Ja, und am Ende bleibt für mich das Fazit, Dortmund hat in dem Spiel einfach die einfachen Dinge und auf die kommt es im Fußball oft an, richtig gemacht und auch richtig gut gemacht. Mainz 05 in den entscheidenden Situationen zu viele Fehler gemacht, ohne eigentlich im gesamten Spiel jetzt kolossal zu enttäuschen. Und dann kann man so eine Niederlage auch mal erklären und da muss man halt schauen, dass man schnell den Hebel umgelegt bekommt und kommende Woche dann gegen Kiel ja wieder ein anderes Gesicht zeigt und dann natürlich, glaube ich, auch wieder mit dem Johnny Burkhardt, der in einer anderen Verfassung sein wird.
Johnny Burkhardt, das hat mich tatsächlich schon sehr früh auch im Spiel, habe ich gemerkt. Irgendwie, es läuft heute nicht so richtig zusammen. Vielleicht tatsächlich noch ein bisschen gebeutelt von seiner Grippe, die er da hatte, oder grippalen Infekt, was er hatte. Hat nicht gute Entscheidungen getroffen. Wir haben eben über das Tor gesprochen, wo er irgendwie versucht, mit der Hacke hinzugehen. Ich meine, ich würde jetzt mal, ich will es nicht beschreien, aber ich glaube, es war schon schwierig für ihn, da irgendwie zum Ball zu kommen. Es war gegen den Laufweg in den Rücken gespielt. Alles gut, aber es sieht unglücklich aus, weil er halt sehr nah an dem gespielten Pass steht. Und ja, auch in den Offensivaktionen immer wieder so ein Quäntchen hat, was einfach gefehlt hat. Und meiner Meinung nach auch zu Recht ist er ausgewechselt worden.
Ja, er fehlte auch die Woche nach dem Italien-Länderspiel dann lange im Training tatsächlich wegen dieses Infekts. Stand da gestern, fand ich auch recht grimmig bei The Zone im Interview. Man merkte ihm dann auch an, dass er da auch mit seiner Leistung gestern nicht zufrieden war. Ich glaube auch, wenn man so eine Saison sieht und dann vielleicht jetzt auch so eine Woche eben Ausfall sieht, dann kann man das vielleicht auch einfach mal erklären. ich würde jetzt auch nicht auf die Wechselgerüchte, die ihn, glaube ich, jetzt bis zum Saisonende halt eisern bekleiden werden.
100%. Die hat er sich jetzt selbst eingebrockt und die werden kommen. Aber ich will da jetzt auch nicht weiter drauf rumreiten. Ich meine, auch Johnny Burkhardt hat mal einen nicht so guten Tag, hat er auch schon gehabt diese Saison, und er ist nicht immer allein dafür verantwortlich, dass wir die Dinger machen vorne. Und das zeigt halt, aktuell fehlt es da. Und das führt uns eigentlich direkt schon zum nächsten Thema. Einwechselspieler und Wechselzeitpunkte. Und diesmal können wir uns ja eigentlich nicht wirklich beschweren. Ich habe eben schon gesagt, Niki Ferracznik kam für Silvan rein. Wir haben tatsächlich vor der 75. Minute dreimal gewechselt. Fand ich sehr gut. War auch notwendig, haben wir ja schon gesagt. Aber wirklich viel von den Einwechselspielern kam da nicht.
Nein, Ferracznik, finde ich, ist da hervorgestochen, genau, muss man halt tatsächlich sagen. Bei Hong bleibt es nach wie vor ein großes Rätsel, warum er nicht in diese Saison findet. Ja, also so Bo Henriksen hatte jetzt während der Länderspielpause dann auch mal in einer Runde schon gesagt, dass er sich eigentlich gerade gut entwickeln würde und ihm eigentlich jetzt bald die Chance geben muss, hat aber auch durchaus kritisiert, dass er eigentlich mehr Power in Zweikämpfen und Duellen um die zweiten Bälle braucht. Und das ist, glaube ich, dann auch die Erklärung, warum Hong es jetzt gerade in diesem am Ende ja doch auch mal sehr intensiven Fußball von Mainz 05, warum er es schwer hat, gerade in diese Elf zu kommen.
Ich finde es sehr lustig, dass du gerade das genau ansprichst, weil jetzt in der Länderspielpause kam, glaube ich, auch ein Interview von Sky mit Bo Henriksen raus, wo er auch ein bisschen über Kaisho geredet hat. Und dass Kaisho eben genau das, was du jetzt angesprochen hast, diese Zweikampfhärte, diese Intensität beim Reingehen in den Zweikämpfen ein bisschen gefehlt hat. Und Kaisho hat offensichtlich es geschafft, den Schalter umzulegen, zu merken, ah, okay, so funktioniert das hier in Europa. Für ihn war natürlich der Schritt auch ein bisschen größer. Und Hong schafft es eben nicht. Und Man möchte ihm wünschen, dass er irgendwann irgendwas bei ihm mal Klick macht. Vielleicht, und da haben wir drüber in unserer Gruppe ja auch schon mal spekuliert, könnte man ihm mal die Möglichkeit geben, in der U23 zu spielen, auch wenn sie vielleicht erstmal für ein Downgrade anhört. Für Nelly Viper war das auch immer eine Möglichkeit, mal ein bisschen Selbstbewusstsein zu tanken. Die U23 braucht gerade Nachschub. Benny Hoffmann hat in der Länderspielpause war das, glaube ich, auch.
Ja, er hatte da zumindest gesagt, dass er sich jetzt da auch so den Support wünschen würde, dass er ihn auch angefragt hat.
Ist auch enge Personaldecke wohl in der U23.
Ja, vor allem ist die sportliche Situation extrem kritisch. Also aus der dritten Liga drohen halt zwei Teams in den Südwesten abzusteigen. Das kann durchaus passieren. Nach der Niederlage jetzt in Offenbach würde Mainz 2 derzeit auf dem Abstiegsplatz zur Oberliga stehen. Das ist natürlich mit Blick auf Talentförderung, und wir reden ja auch von Talenten, die anschlussfähig an die Bundesliga sein wollen, dann wirklich von einem Problem. Und ich sag mal so, man muss sich auch mal angucken, dass man vielleicht dann einen Mainzer Verein in der neuen Saison in der Regionalliga spielen hat, der dann aber nicht Mainz 2, sondern TSV Schott heißt. Also das kann durchaus auch passieren. Und mein persönlicher Eindruck ist auch, dass es qualitativ für die U23 wahnsinnig schwer wird, wenn sie jetzt nicht Support bekommt, weil der Kader doch so seine Probleme hat. Es fehlt ein Torjäger. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch für Nelson Viper durchaus vielleicht mal sinnig wäre, in so einem Spiel wie am Mittwoch gegen FSV Frankfurt einfach mal ein paar Minuten mehr zu sammeln. Vielleicht auch ein Niki Ferracznik, die da auch als Kandidaten genannt wurden. Hong sicherlich auch interessant. Ich glaube, das würde ich dann aber bei jedem Spieler dann auch abchecken. Bist du bereit dafür oder empfindest du es als Degradierung? Denn wenn ein Spieler da halt reingeht in eine U23 und er hat gar keine wirklich Lust darauf, ja klar, kann man dann kritisieren. Er ist ja nicht professionell, keine Lust zu haben, aber um es mal so klar zu sagen, wenn ein Spieler nicht mit 100%iger Motivation da reingeht, ist weder dem Spieler noch dem Bundesliga-Team noch der U23 geholfen. Denn dafür ist die Regionalliga dann am Ende tatsächlich auch zu gut, als dass ein Bundesligaspieler mit 50% da den Laden auseinander nimmt. Das passiert nicht.
Genau, das würde ich ganz genauso sehen. Ich sag mal so, ich kann Hong jetzt dahingehend nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass das bisher schon oftmals ganz gut funktioniert hat. ja, was wir für dieses Dortmund-Spiel tatsächlich aber nochmal festhalten können, eigentlich hat sonst keiner von den Einwechselspielern super von sich reden machen können. Gut, Nordin hat dann auf der Rechtsverteidigerposition gespielt, für ihn vielleicht ein bisschen atypisch, aber war in dem Moment der Einzige, der auf der
Schiene,
auf der Schiene hätte noch spielen können, weil Niki Ferracek war der andere, Philipp Nwene ist ausgefallen, also hätte man da, musste man da irgendwie ein bisschen tricksen. Ja, Sieb, aktuell kommt irgendwie gar nichts.
Nee, hat auch so ein bisschen diesen Status des ersten Einwechselspielers schon seit längerer Zeit verloren, was man jetzt auch eben sieht. Ja, also Viper fand ich solide, muss ich sagen. Aber
ist auch nicht, ist weder positiv noch negativ rausgestochen, hat seinen Job gemacht.
Genau. Aber da sieht man schon, dass sich so die Hierarchie bei den Wechseln dann durchaus jetzt auch verändert hat. Und ich bin halt jetzt tatsächlich auch mal gespannt, gerade weil die Einwechselspieler ja im Normalfall unter Bo Henriksen nicht allzu viele Minuten haben, würde es schon Sinn ergeben, den einen oder anderen so ein bisschen Selbstvertrauen und Spielpraxis da mal in der zweiten Mannschaft tanken zu lassen. Das, ja, werde ich dann die Woche und werden wir, glaube ich, dann auch mal im Blick behalten, ob das passiert und was da passiert.
Ja, definitiv. Also auf der Mittwoch ist das Spiel gegen FSV Frankfurt. Da könnt ihr dann alle gespannt sein, was passiert. Wir werden auf jeden Fall drauf achten. Genau. Wenn wir jetzt gucken auf Mittwochsspiele, wie sieht es denn aus mit den Chancen auf die Champions League? Wie schätzen wir die Situation nach diesem Spiel ein, wo ja durchaus eine Mannschaft, die jetzt im Viertelfinale steht, der Champions League, eine Mannschaft, die gerade auf dem vierten Tabellenplatz steht, nach dem Spiel sind wir jetzt nur noch Vierter, gegeneinander gespielt haben. Dortmund natürlich sich vielleicht auch ein bisschen Rückenwind noch holen wollte vor dem Champions-League-Spiel. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Was halten wir davon? Die Bundesliga ist so eng wie nie obendrin. Irgendwie schwierig einzuschätzen, oder?
Ja, ich finde tatsächlich, diese Niederlage hat die Ausgangsposition jetzt gar nicht dramatisch verschlechtert nach dem Spieltag. Also klar, die Eintracht ist jetzt vorbeigezogen, hat aber, wie ich finde, auch tatsächlich den Anspruch, schon so von den ganzen Clubs jetzt da oben, wo Leipzig und Dortmund schwächeln, schon am ehesten in die Champions League kommen zu müssen. Leipzig, Freiburg sind noch ein paar Pünktchen entfernt, Gladbach ist rangerückt, aber ich würde trotzdem sagen, wenn man sich jetzt mal die nächsten Spiele anschaut, von Mainz, Kiel, dann nach Hoffenheim, zu Hause Wolfsburg, das ist eigentlich ein Programm, wenn man da wieder so in seine Abläufe kommt und die hat man ja in Dortmund nicht komplett verloren, wo man schon sich ein bisschen Polster dann eben ansammeln kann, bevor es dann zu so einem Spiel wie eben dem Bayern geht, ja, und dann vielleicht die richtige Crunch-Time mit Top-Spielen ja auch zu Hause gegen Eintracht Frankfurt beginnt, aber ich vertraue da nach wie vor in die Mannschaft, dass die jetzt nicht da dass die da jetzt nicht in negatives Momentum kommt, sondern dass die wahnsinnig schnell eigentlich wieder so in ihrem Fußball ist. Also wie siehst du es?
Ja, ich würde mich da auch nicht groß davon beirren lassen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt 6 Spiele ohne Niederlage verbracht. So ein Spiel passiert mal. Wir haben auch gegen Bremen verloren, und auch gegen Union. Also das sind die einzigen 3 Niederlagen dieses Jahr. Das gehört einfach dazu, dass man nicht nur gewinnt und dass man vielleicht auch nochmal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, weil ich glaube, wenn jetzt wieder von einem Sieg zum nächsten uns in einen Rausch spielen, das vielleicht auch nicht das Richtige wäre. Also es wäre, glaube ich, jeder gut beraten im Umfeld, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, dass wir ein bisschen auf dem Boden bleiben, auch für die Spieler. Es muss jeder immer 100% geben, damit das so weitergeht. Und dafür ist eigentlich so eine Niederlage ganz gut, damit man mal merkt, so, okay, es laufen zwar Sachen gut, aber sie laufen nicht von selbst. Und man darf nicht abschalten und auch gegen eine Mannschaft wie Dortmund, die jetzt vielleicht gerade nicht in ihrer besten Form ist, reicht es halt nicht, wenn wir unsere Dinger nicht machen.
Ja, ich glaube, das drückst du gut aus. Und da ist, glaube ich, jetzt so Holstein Kiel natürlich schon eine ganz spannende Aufgabe. Ich bin da ja leider ein bisschen dauerkritisch, was Holstein Kiel betrifft, weil für mich ist es wirklich die Mannschaft in der Bundesliga, die mit großem Abstand eigentlich absteigen müsste. Ja, also sie wehren sich da tapfer, aber man merkt dann doch immer mal wieder in einzelnen Spielen, wie ihnen die Grenzen aufgezeigt werden. Mainz war übrigens in der Hinrunde beim 3-0-Sieg auch genauso ein Spiel, war für mich eine der tatsächlich besten Leistungen von Mainz 05.
Definitiv, war auch eins der ersten Spiele, wo man gemerkt hat, okay, wir hatten gegen Dortmund gewonnen, aber so gegen Aufsteiger ist immer so eine Lala-Situation und hast du gemerkt, okay, wir meinen es hier schon ernst.
Ja, das war extrem überzeugend. Man hat auch gemerkt, dass Kiel da Riesenprobleme dann auch hatte mit diesem Mainzer Spiel, wo Mainz wirklich weit vorne aufgerückt war, überall Anspielstationen hatte, super schnell aber auch Konter wegverteidigt hatte. Wenn die 05er die Energie jetzt am Samstag wieder zeigen, dann denke ich, dann werden sie diese Aufgabe auch knacken. Ja, werden einem Profikboy, einem ehemaligen, dann wahrscheinlich auch wehtun müssen. Luis Holpi, vielleicht sehen wir den das letzte Mal in der Mewa Arena. Vertrag verlängert er ja nicht in Kiel. Gibt ja Gerüchte, dass er vielleicht nach Dubai geht oder so. Also auf jeden Fall ganz beenden würde er die Karriere nicht. Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass er sie jetzt in der Bundesliga fortsetzen wird.
Naja, ist auf jeden Fall schön, dass wir ihn nochmal zu sehen bekommen. Ist ja Teil eines spektakulären Wechsels gewesen beim letzten Kiel-Spiel, wo er als einer von drei Spielern in der 35. Minute eingewechselt wurde.
Jetzt am Wochenende, oder?
Jetzt am Wochenende, ja.
Ja, Entschuldigung, ich habe immer noch im Hinterkopf das Hinspiel gegen Mainz, wo der Trainer auch nach etwas mehr als 30 Minuten zweimal schon ausgewechselt hatte. Also der fackelt da nicht lange. Ne?
Der macht Tabula Rasa, wenn der Fehler sieht, dann werden die ausgemerzt.
Das ist anders als bei Bo Henriksen, wo vielleicht in der 88., 89. gewechselt wird, ist der Kiel-Trainer da vielleicht ein anderes.
Der Anti-Bo Henriksen. Ja, gegen Kiel dürfen wir auf jeden Fall Philipp Mwene und auch Dominic Kor wieder zurückerwarten. Ich gehe davon aus, dass die auch wieder zurück in die Startelf kommen. Gerade Philipp Mwene, würde ich jetzt mal sagen, ist alternativlos. Auf der Innenverteidigerposition kann man sich noch mehr drüber unterhalten. Aber auch da ist eigentlich Dominic Kor zu dominant gewesen, um da von Hanke Olsen, der ein okayes Spiel gemacht hat, verdrängt zu werden.
Sehe ich ganz genauso. Und Dominic Kor spielt einfach in dieser Taktik von Bo Henriksen eine so gewichtige Rolle. Er ist auch fußballerisch halt einfach einer, der von hinten heraus da inzwischen wahnsinnig sauber agiert. Der wird definitiv spielen. Bin mir auch sicher, dass er für Andreas Hanke Olsen wieder in die Elf rücken wird, weil diese Kette dann eben mit Kor, Da Costa und auch Jens einfach sich gut bewährt hat. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Team performen wird. Aber ich glaube, große Überraschungen muss man ansonsten in der Aufstellung jetzt nicht erwarten gegen Holstein Kiel. Übrigens anders, als ich gerade ja von deiner Katze überrascht bin. Du hast mir eigentlich gesagt, die klettert hier irgendwann auf den Tisch, aber die ganze Zeit schläft die da oben irgendwo an der Decke. Ja,
es ist erstaunlich, gell? Manchmal, wenn man es am wenigsten erwartet, dann wird man nicht gestört. Und dann, wenn du irgendein wichtiges Vorstellungsgespräch hast, läuft die Katze durchs Bild und zeigt erstmal ihr Arschloch.
Ich weiß nicht, ob mir das jetzt Gedanken machen muss, dass die Katze schon eingeschlafen ist hier bei unserer Runde. Mir hat es auf jeden Fall aber Spaß gemacht.
Ja, ich denke, das haben wir doch gut zu zweit rumgebracht und ja, wünsche natürlich allen noch, also gerade auch Jan und Felicitas noch einen schönen Urlaub. Genau. Ich weiß gar nicht, wann sie wieder zurückkommen.
Also zum Kiel-Spiel, glaube ich, sind sie wieder da. Also
genau.
Zum Podcast.
Also das nächste Spiel die nächste Podcast-Aufnahme findet wieder im Hauptstadtstudio statt. Und ich denke, damit können wir euch auch in den Abend oder in den Morgen verabschieden. Uns hat es beiden, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht.
Genau, und dann hoffen wir jetzt auf gutes Wetter und dann am Samstag wieder einen richtig schönen Fußballtag. Ich meine, bei dem Wetter jetzt, ja, also wenn es jetzt mal wieder mehr die Sonne scheint, finde ich, macht es auch richtig Spaß. Und es sind jetzt echt nur noch wenige Spiele, ne? Also ich finde, da ist so das Gänsehaut-Feeling jetzt so, wenn der April startet, einfach nochmal ein anderes.
Wobei man sagen muss, wir machen eine fliegende Übergabe. Nächstes Mal bin ich jetzt nämlich im Urlaub. Ich fliege nach Dublin übers Wochenende und gucke mir ein bisschen Rugby an, auch ein bisschen Fußball. Aber werde das Spiel nicht im Stadion sehen können, hat leider nicht zeitlich gepasst von dem Trip. Aber ja, ich wünsche allen Leuten viel Spaß und ich glaube, der Frühling ist jetzt wieder da. Wir haben demnächst wieder schönstes Stadionwetter und auch natürlich Marktfrühstückwetter, also das wird schon alles.
Weinfrühstück, bitte. Weinfrühstück, ja. So heißt es ja jetzt, ja.
Ich glaube, so lange, bis das, ich meine, 5 Jahre wird umgebaut oder was. Ich glaube, das ist vernachlässigbar. Das ist für mich weiterhin das Marktfrühstück, auch wenn es 5 Meter neben dem Markt stattfindet.
Das ist völlig in Ordnung. Ja. Vielleicht so ein altes Label ändert man eigentlich auch nicht, denke ich immer.
Ja, ist auch irgendwie weird. Ich glaube, das ist mehr so, um Auswärtige anzusprechen. Aber egal. Wir kommen wieder vom 100. aufs 1000. Wir sagen Tschüss, eine schöne Woche und bis bald.
Bis bald. Ciao.